Er ist einer der berühmtesten Talkmaster in der Schweiz, wenn nicht der berühmteste. Für sein Arbeiten ist er mehrfach ausgezeichnet worden und er schafft es immer wieder, mit seiner feinfühligen Art und der richtigen Frage das Innerste aus dem Seelenleben eines Menschen rauszukitzeln. Und das seit über 40 Jahren. Die Rede ist von Kurt Aschbacher. Heute fragen wir ihn, wie er das macht und wer er alles schon vor dem Mikrofon hatte. Los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich habe einen ähnlichen Job wie der Kurt Aschbacher und bin gespannt, was ich in der nächsten knappen halben Stunde selber alles dazu lerne. An meiner Seite ist der Markus Wiest von der Basler Zeitung. Ja, Kurt Aschbacher, wie viele Menschen haben Sie in den letzten 4 Jahrzehnten schon vor dem Mikrofon gehabt? Haben Sie das schon mal über den Daumen geschlagen?
Ich bin nicht so statistisch begabt, aber das sind sicher mehrere Tausend, denn wenn ich einfach alle Sendungen zusammenzähle, plus was ich sonst noch gemacht habe, schon vorher, bevor ich mit Talk hatte, ja, wird es wahrscheinlich etwa so 3-4'000 Gespräche sein, die ich gemacht habe.
Vor über 4 Jahren sind Sie mit einer grossen Fernsehshow von den Bildschirmen verabschiedet worden. Seither ist es ruhiger geworden, aber der Kurt Aschbacher talkt immer noch. Was machen Sie heute alles noch?
Ja, ich glaube, ich würde mich langweilen, wenn ich nur mit dem Hund gehen spazieren und auf dem Bänkchen würde sitzen und rausschauen, wie das Gemüse wächst, bis ich selber zum Gemüse werde. Und darum ist es für mich noch wichtig, zum einen jetzt nicht nur Talks zu machen, sondern auch mache eine Zeitschrift, die heisst 50+, da passe ich perfekt rein. Die beschäftigen mich sehr. Und daneben habe ich jetzt jetzt gerade nach Corona angefangen, so Sonntagsmatinees zu machen. Zum Teil sind die in Luzern und jetzt neu auch in Basel. Und das bringt mich wieder so ein bisschen mit Leuten zusammen und zeigt mir auch die Möglichkeit, was man in Gesprächen von Menschen erfahren kann.
Markus Wiest, gibt es eine Sendung oder ein Interview-Moment vom Kurt Aschbacher, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, ich habe mich natürlich als Journalist, der auch in diesem Beruf ist, gut auf das Gespräch vorbereitet und habe dann gesehen, was mich erstaunt hat, dass ich nicht gewusst habe, nicht mehr präsent hatte. Sie sind ja mal der Pressesprecher von der Grünen 80 gewesen. Und in dieser Rolle, glaube ich, das erste Mal dann auch vor einer Kamera gestanden.
So ist es, ja. Das spielt eigentlich in meinem Leben eine sehr maßgebliche Rolle. Das war der erste Job, den ich hatte nach meinem Studium, und zwar bei Burkhardt und Partner. Die Zufälligkeit, wo man jemand Neues gesucht hat für Grün 80, und ich bin dort vom Hans-Peter Reichner, später der Tourismusdirektor, angehört worden, sozusagen als sein zweiter Mann. Viel zu jung, viel zu unerfahren, aber natürlich mit einer grossartigen Portion von Leidenschaft und von Neugier in diesen Job eingestiegen. Und hat er sehr viel mit den Medien zu tun gehabt. Und das war schon der Grund, wieso ich dann letztendlich beim Fernsehen gelandet bin.
Dort gibt es ja den berühmten Besuch von der Queen, wo man jetzt, wo sie gestorben ist, auch noch mal sich daran erinnert hat, auch in unserer Zeitung. Haben Sie die Queen selber dort kennengelernt, als sie nach Basel kam?
Ja, also eine Königin lernen zu kennen, ist ja relativ schwierig. aber also ich war verantwortlich für die Meier Isli, die sie bekommen hat als Strauss. Es war am 1. Mai, glaube ich, als sie da war, oder April.
Bin nicht ganz sicher, ja.
Nein, 1. Mai. Und danach war die zweite Aufgabe, den Prinz Philipp zu begleiten. Dem hat es wahnsinnig gestunken, schon wieder irgendwie etwas zu erleben, was wächst. Er hat einst bei diesem Rundgang gesagt, seine Frau liebe primär Sachen, die blühen und die furzen, also Rösser und Pflanzen. Und ich bin mit ihm auf dem Gelände herumgelaufen. Das war sehr lustig. Er hat perfekt Deutsch geredet und hat auch unglaublichen Witz gehabt. Und ich kann mich kaum erinnern, je von jemandem Bekannten so viele grusige Witze gehört zu haben wie von Prinz Philipp. Also er hat einen unglaublichen Humor
gehabt. Das bestätigt aber all das, was man ja über ihn hört, dass er einfach mit seinen Bonmots oder mit seinen Bemerkungen nicht immer ganz politisch korrekt war.
Ich glaube, seine Frau hat das geliebt, weil das ist so etwas gsi, was außerhalb von dem strengen Protokoll, das sonst der Palast berücksichtigt hat, stattgefunden hat.
Also für ein Interview mit der Queen im Rahmen von der 83 hat es offenbar nicht ganz gelenkt. Trotzdem haben sie natürlich viel, viel berühmte Leute vor dem Mikrofon gehabt. Was sind so die berühmtesten oder die sie sich am liebsten daran erinnern?
Ich muss nicht ganz ehrlich sagen, dass mit die berühmten Leute immer ein bisschen gelangweilt haben. Und zwar hat das damit zu tun, dass jemand, der schon lange im Rampenlicht steht, das heisst, der berühmt ist, der hat irgendwie so eine geschönte Biografie. Also da kann man fast nicht mehr gescheit rauskutzeln, ausser das ist jetzt wirklich so ein fantastischer Moment der Offenheit. Mich haben viel mehr die Leute interessiert, wo man das Gefühl hatte, doch da gibt es Erlebnisse, die sie überwunden haben oder wo sie wieder Zuversicht bekommen haben in ihr Leben. Und mit denen auf Augenhöhe zu reden, ist eigentlich für mich immer die schönste Erfahrung gewesen. Und in dem Sinn auch das, was ich haben konnte, für mein eigenes Leben mitnehmen. Und das war weniger bei den Berühmten der Fall.
Und ich glaube, das ist genau auch ihre grosse Kunst, dass sie eben aus dem Seelenleben von einem normalen Mensch wirklich das Innerste herauskützeln können. Ist das eine Berufung oder wie? Was ist da ihre Technik? Gibt es da eine Technik?
Ich glaube, es ist keine Technik dahinter. Es braucht Bereitschaft, wirklich und auch nachvollziehbar sich für jemand anderes zu interessieren. Und das spürt der Mensch. Also so wie wir jetzt zusammen reden, spüren wir doch, es ist nicht einfach ein Ablehren von Aufgaben, sondern wir möchten Anteil nehmen aneinander oder an den Erfahrungen des anderen Menschen. Dann bin ich unglaublich neugierig gewesen und bis immer noch. Und ich glaube, die Kombination von Respekt auf der einen Seite, von auf der Augenhöhe mit jemandem zu reden und von Neugier, die öffnet Herz. Und das ist vielleicht etwas, wo ich jetzt in dem Sinn kommerzialisiert habe, weil es ein Beruf ist worden. Aber ich glaube, auch jeder Mensch, der echt jetzt interessiert ist an jemandem anderem, kann genau das Gleiche erleben und auch genau das Gleiche offenbaren bei den anderen. Wir haben vielleicht ein bisschen verlernt, dass wir einfach zulassen, dass wir interessiert sind, dass wir mehr von jemandem anderen möchten wissen.
Ein Teil von meiner Vorbereitung war, dass ich das Gespräch geschaut habe, das ich beim Schawinski gesehen habe. Und dort finde ich, wird der Gegensatz total deutlich. Also er unterbrecht ständig, er provoziert gern. Und sie sagen, also ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber sie sagen in diesem Gespräch, sie schaffen eine gute Stimmung und gehen auf Menschen ein. Nur dann erfahrt man etwas auch von den Menschen.
Das stimmt absolut, die Analyse. Ich habe mir eigentlich immer gesagt, es gibt zwei Methoden, um in dem Sinne noch journalistisch etwas in nützlicher Zeit, oder wir haben ja nicht 3 Stunden Zeit in einer Begegnung. Da muss irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde etwas Emotionales passieren. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man provoziert so lange, bis der andere mit dem Rücken an der Wand steht und fährt um sich schlagen, verbal mindestens, und so kommt man zu den Informationen, die man hören möchte. Und ich habe mir immer gesagt, das ist nicht meine Art, dass ich einfach einen anderen Charakter und auch ein anderes Temperament. Ich möchte eine Wohlfühlstimmung schaffen. So ein bisschen wie, es ist vielleicht ein blöder Vergleich, wie ein Sonnenschein, der einem warm macht. Wo man fährt einfach die Jacken abziehen und vielleicht den Pullover noch und plötzlich sich so wohlfühlt, dass man eigentlich das offenbart von sich, was einem wichtig ist. Und das ist einfach eine völlig andere Herangehensweise. Kollegen im Journalismus haben natürlich immer gesagt, die seien Warmduscher und der andere härte sich, der darauf losfragt. Aber man muss dann können auch mit dem leben und in dem Sinn sagen, ja, das ist meine Art, um hoffnungsvollerweise zu Erfahrungen, Situationen zu kommen, die berühren.
Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen und finde das eigentlich immer ein riesen Kompliment, wenn mir am Schluss von einem Gespräch jemand gesagt hat, ja, das habe ich jetzt gar nicht eigentlich erzählen wollen.
Ja.
Genau diesen Moment spüren, oder? Das ist ja eigentlich das Geheimnis.
Und wisst ihr, ich glaube, es bedeutet auch, dass man manchmal auch muss bremsen muss. Journalistisch wäre es vielleicht noch toll, der würde nicht nur das Hemd abziehen, sondern auch noch die Unterhose. Und dann hat man so eine tolle Schlagzeile. Und dort zu bremsen und zu sagen, gut, ich bin in diesem Beruf noch ein paar Jahre tätig. Für diesen Menschen ist es jetzt der Moment. Der muss für den Rest von seiner Zeit mit dem leben, was er jetzt gemacht hat. Und dort habe ich oft eher gebremst, als nochmal Gas gegeben. Weil ich gefunden habe, nein, also das tiefe Vertrauen, das darf man nicht missbrauchen, sondern dort muss man einfach irgendwo auch bremsen.
Hat es einen Moment gegeben, wo es Ihnen fast selber ein bisschen zu viel geworden ist? Also Sie haben ja mit so vielen Menschen über Ihre Lebensgeschichte, über Ihr Schicksal geschwätzt und dann kommt ein Vater und offenbart sich. Was machen Sie in so einem Moment?
Man kann ja sagen, man ist dann erfolgreich, wenn man möglichst viele Leute zum Grennen gebracht hat. Und das war nie das Ziel, wenn ich gemerkt habe, jetzt kippt es und jetzt prägt jemand, dann habe ich gefunden, okay, jetzt muss man es bewenden. Und dann, das war etwas ganz Interessantes, ich habe immer geschaut, dass ich so nah bei jemandem bin, dass ich den anderen Menschen berühren kann. Das hat immer die Leute von der Technik verrückt gemacht, weil man mit dem Licht nicht richtig zurückgekommen ist und weil Kameraeinstellungen gefährdet waren, dass man das auseinander dividieren konnte. Aber ich habe mir gesagt, es gibt so Momente, wo eine Berührung am Arm, auf dem Bein, am Körper wieder sagt, schau, ich habe dich verstanden, es ist okay und musst jetzt nicht auch noch die definieren, wenn jetzt alle Gefühle über die hinweggeschwappt sind.
Sind Sie manchmal dann zu oben heimgegangen und also das hat Sie noch beschäftigt, was Sie jetzt da erfahren haben?
Ja.
Oder ist das einfach der Beruf und man hört das und dann kann man abschließen?
Nein, kann man nicht. Also ich glaube, wenn man ein echtes Interesse hat an anderen Leuten, dann muss man das wirklich noch einmal für sich selber verarbeiten. Das ist dann auch für mich jedes Mal die Frage, habe ich die richtigen Abzweigungen genommen oder habe ich sie verpasst? Habe ich reagiert auf etwas, was vielleicht wichtig wäre oder ist mir das durch die Latte gegangen? Aber auch eine Bewunderung für viele Leute, die etwas erreicht oder etwas verarbeiten konnten, wo man gedacht hat, ich glaube, ich hätte das nicht mehr können. Ich hätte die Kraft nicht mehr gehabt und so. Also ich habe wirklich während all diesen Jahren das Gefühl gehabt, es ist ein riesiges Geschenk, so einen Beruf dürfen zu machen, weil selber fürs eigene Leben so viel Erkenntnis rausgeschaut haben, wo ich nicht gehabt hätte, wenn ich irgendwie, ich bin Nationalökonom und Betriebswirt von der Ausbildung her, auf einer Bankversicherung oder irgendwelche anderen komischen Produkte verkauft hätte.
Haben Sie gerade ein Gespräch, das Sie in Erinnerung haben, das Sie geführt haben, wo besonders intensiv war oder Ihnen besonders nachgegangen ist?
Ja, es waren natürlich immer so persönliche Schicksale. Also, es kommt mir so spontan ein Mann in Sinn, der mit seiner Frau wahnsinnig sportlich, die haben ein grosses Unternehmen gehabt, das nur um Sport gegangen ist, in der Ferien waren und irgendwie angesteckt wurden von, sie haben in Südamerika zeltet von irgendwelchen Mäusen und die haben etwas in ihren Ausscheidungen gehabt, wo seine Frau am Flughafen beim Zurückflug zusammengebrochen ist, nicht mehr können reden, nicht mehr können laufen, einfach ein Krüppel ist worden und er zwei Wochen später Ähnliches erlebt hat, aber nicht so intensiv. Und nach einem Aufenthalt, wo man sich so gefreut hat, jemanden so gesehen zu verkümmern, einfach für immer, nicht mehr retablierbar, dann muss man sich das schon fragen, ist das jetzt ein Zufall? Hat die Maus jetzt in diesem Zelt zufällig so geschissen, Entschuldigung, der Ausdruck, dass es jetzt meiner Frau eigentlich fast nicht mehr ein lebenswertes Leben gibt? Oder ist das Schicksal gewollt? Bin ich jetzt in der Prüfung? Also, das sind so Grundsatzfragen, die man sich fährt stellen.
Haben Sie denn immer abgeschlossen nach dem Interview? Oder hat das ein oder das andere Mal doch tatsächlich vielleicht noch eine nachhaltigere persönliche Beziehung
gegeben? Ich habe jeden Menschen, wo ich ein Interview gemacht habe, und das mache ich übrigens auch heute noch, immer noch einen persönlichen Brief geschickt. Jedem Einzelnen. Wo ich versucht habe, also handgeschrieben, ich habe eine Fülle, die ich gerne brauche, wo ich versucht habe, das, was mir durch den Kopf ist gegangen während dem Gespräch, noch einmal kurz zu reflektieren. Jetzt kann man sagen, ja, das ist jetzt so ein Marketinginstrument. Die haben alle die Briefe vielleicht behalten oder haben sich gefreut im besten Fall oder haben gefunden, ich habe jetzt falsche Schlüsse gezogen. Aber mir hat das so geholfen, es ist ein bisschen wie Tagebuch schreiben, hat mir geholfen, gewisse Sachen noch einmal zu reflektieren, noch einmal zu überdenken und nachher können irgendwie abzulegen. Man kann nicht jede Woche 4 Sachen über 30, 40 Jahre mitschleppen. Man muss die irgendwie noch wieder mal so ein bisschen weglegen. Es ist ein bisschen wie ein Psychiater, der am Schluss nicht alle Patienten ins Herz schliessen kann.
Mich nimmt das vorher noch Wunder. Haben Sie mit diesen Leuten Vorgespräche geführt, bevor Sie mit ihnen vor der Kamera gesessen sind?
Das ist ganz eine wichtige Frage. Ich habe mich immer geweigert, Vorgespräch zu führen. Ich hatte ein wunderbares Team und wir haben miteinander Leute gesucht, mal einfach theoretisch, und sie sind nachher recherchieren. Sie haben mit diesen Leuten geredet und haben probiert, so viel Hintergrund wie möglich zusammenzutragen. Und ich habe für jede Sendung so ein dickes Dossier mit wie Erzählungen. Was habe ich bei diesem Menschen gespürt? Wie wohnt er? Was ist wahrscheinlich wesentlich? Und das habe ich mir probiert einzuprägen. Und das war jedes Mal interessant, dass der Gast erstaunt war, dass ich so direkt und mit einem auch Wissen konnte befragen. Aber gesehen und wirklich mit ihnen reden, habe ich immer erst im Moment, wo wir uns begegnet sind, in der Sendung. Also da hatte ich etwa 15 Sekunden Zeit oder 10, um zu sehen, ui, ist die Person gut getroffen oder vielleicht doch nicht so. Und hat die Spannung auch gegeben für mich, dass ich mich wirklich voll fokussiert auf den Moment habe konzentrieren und jetzt nur gerade mit dieser Person zusammen sein.
Haben Sie je gedacht, was haben Sie mir jetzt hier für eine oder einen angesetzt?
Ja. Ja, klar. Ja. Kommt vor.
Kommt vor.
Ja. Und
macht man das Beste daraus?
Ja, ich bewundere Frauen, die in Kiosk arbeiten. Das sind eigentlich grossartige Unternehmerinnen.
Strudi Hartmann haben wir auch schon hier im Podcast.
und haben wir gesagt, ja, ich möchte jetzt wirklich mal mit einer Dame, die so ein Kiosk führt, arbeiten. Ganz eine herzige Frau, sie sind meistens die Alleinstehende, oftmals Mütter, schlecht zahlt, arbeiten wie verrückt. Und die war so aufgeregt und hat sich so gefreut und hat einfach gesagt, ja, doch, ja, ja. Und ich dachte, jetzt habe ich mal 40 Fragen gestellt und es war etwa 3 Minuten rum und ich habe doch eigentlich gerechnet, 15 Minuten mit ihr zu reden. Aber es war irgendwo so herzlich, nicht rausgeschaut. Noch schlimmer war es, ich hatte einen alten Coiffeur, der war 80, hat immer noch die Haare geschnitten. Und ihn habe ich gefragt, ob er auch die Haare schneiden könnte während dem Interview. Und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Zuerst mal ist er mir davon gelaufen, live von der Bühne. Er hat die falsche Schere. Und dann müssen jetzt die suchen. Jemand hat ihm die Schere klar. Dann dachte ich, oh, gut, also dann muss ich die Leute unterhalten. Dann kommt er schon wieder.
Das ist live
in der Sendung. Die Sendung ist gelaufen. Und dann ist er endlich gekommen und ich wollte eigentlich einen Gast frisieren. Und dann hat er gesagt, den will er gar nicht, der hat ganz komische Haare, aber mich kann er machen. Und dort hat er angefangen zu scheren und dann ihm die erste Frage gestellt. Und dort hat er auch einfach Ja gesagt. Und nach einem Wein, und ich hatte natürlich sein Leben kennt und ich hatte die Frage gestellt und auch gerade die Antwort gegeben. Nach einem Weile habe ich gemerkt, dass er den Hörapparat nicht angestellt hat und gar nichts verstanden hat. Die Sendung ist ausgeufert. Er hat etwa 20 Minuten die Haare geschnitten und im Mesen oder Marco Rima war der nächste Gast gewesen. Wir haben die Zeit schon längstens überschritten gehabt. Alle haben sich den Bauch gehalten vor Lachen, was ist dermassen schräg geworden. Das war eigentlich ein totaler Absturz gewesen. Marco Rima hat nur noch reinlaufen und gesagt, schau, die Zeit ist vorbei, danke, dass du da bist und tschüss. Und, aber aus dem heraus ist dann plötzlich etwas, ja, so Einzigartiges entstanden. Und ich glaube, man muss einfach immer wieder auch Situationen, die sich eigenartig entwickeln, von völlig anders rauskommen, als man gedacht hat, bereit sein, das so zu nehmen, wie es kommt. Und dann ist dann vielleicht der Absturz der grösste Erfolg.
Niemand ist perfekt. Es würde mich beruhigen, wenn Sie vielleicht selber auch noch könnten von einem vielleicht peinliche Momente erzählen, wo Ihnen ein Lapsus passiert.
Ja, logisch. Das Peinlichste ist, gestern haben Namen nicht mehr zu wissen. Obwohl man eigentlich weiss, wer kommt. Und das ist so, es ist so ein Horror. Und das Problem ist, dass man ja eine Anmoderation macht und denkt, heisst die jetzt Anita Schnäbeli oder Elsbeth anders, wie heisst die? Und man redet und redet und denkt, jetzt muss ich dir den Namen sagen. Und der kommt nicht mehr. Also das ist furchtbar. Das ist mir zweimal passiert. Dann habe ich gesagt, so, ab jetzt hat immer jemand, der in der Nähe ist von mir, ein Plakat mit dem Namen. Dass wenn ich jetzt notfallmässig ein Namensblackout habe, dass es der Zettel mir hilft, dass ich nicht so peinlich dastehe. Und eigentlich ist ja der auch wie, dass einem die Person nicht wert ist. Also, jetzt kommt man in eine Sendung und der Löli weiss nicht einmal mehr, wie ich heiße. Ist also super geil.
Und eben Zedle haben Sie nicht allein schon einfach aufgrund von der Tatsache, dass Sie sich eben authentisch und spontan der aktuellen Interviewsituation anpassen und nicht irgendwie ihren eigenen roten Faden haben, der ja dann letztendlich gar nicht mehr interessant ist, weil das Gespräch selber soll vom Gespräch und vom Inhalt leben.
Das ist genau so. Ich habe mir manchmal so vorgestellt, was für eine Art Baum der Mensch vis-à-vis ist. Es gibt Menschen, die sind wie Pappeln, schmal, hoch und nicht viel Ästchen. Und da gibt es so knorrige, vielleicht irgendeine Zeder, die an einem Ort vom Wind zerzaust in der Landschaft steht. Und mit dem Bild von diesem Baum habe ich mir jeweils immer die Frage gestellt, kann man, wenn man jetzt, bis jetzt zugelassen hat, einigermaßen den Baum, Mensch, qualifizieren, spürt man ein bisschen, wo die Äste durchgehen. Und das war mir dann eigentlich die Hilfe gewesen, im Kopf schon eine Reihe von Fragen zu haben, aber gleichzeitig muss nicht jede gestellt sein. Dann, aber das Ziel ist, die Struktur von einem Baum irgendwie zu erkennen, wenn man zugelassen hat.
Ich weiss von einem Gespräch, das ich mit Mario Barth, mit einem deutschen Comedian-Superstar, geführt habe, dass der nach seinen Shows, hat er mir einmal erzählt, hingeht und dann schaut er seine Show nochmal ganz genau, er geht ins Hotel und schaut nochmal an. Mit einer Qualitätskontrolle. Haben Sie so etwas Ähnliches auch gemacht?
Ich hatte immer Angst gehabt, meine Sendungen anzuschauen. Ich habe sie nur dann angeschaut, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, es ist total in die Hose, ich war schlecht gewesen, unkonzentriert und so weiter. Das war aber das Ritual gewesen. Also, ich musste die Zimmertür zumachen, immer. Ich musste allein vis-à-vis vom Fernseher hocken. Ich musste vorher die Hände waschen, weil ich so schweißige Hände hatte. Und dann habe ich mir das angeschaut und ja, dann halt oftmals die Erkenntnis gehabt, es ist noch schlimmer, als ich gemeint habe. Manchmal bin ich ein beruhigt gewesen, es ist nicht ganz so schlimm, aber also, es war für mich immer eine Tortur gewesen, eigene Sendungen anzuschauen.
Wie haben Sie es selber mit Nervosität oder Lampenfieber? Das ist ja letztendlich eine Energie, die vorhanden ist, die man einfach richtig muss kanalisieren muss.
Also das Lampenfieber ist eine Begleiterscheinung, wo ich immer gehofft habe, die gehe mal verloren. Und die ist noch über den Lauf der Jahre immer noch schlimmer geworden. Also auch wenn ich jetzt live auftreten oder so habe, tigere ich im Zeug rum und dann habe Angst zu versagen. Es ist ja eigentlich, Lampenfieber ist eine Angst des Versagens und vielleicht auch ein Mangel an Selbstvertrauen. Und das begleitet mich eigentlich ein ganzes Leben.
Das gibt mir einen wunderbaren Übergang. Jetzt sind Sie, glaube ich, 74. Sie kommen mit diesen Sonntagsgesprächen. Eigentlich wären Sie ja schon seit 9 Jahren pensioniert. Ich merke aber auch, ehrlich, ganz ehrlich gesagt, bei mir schon selber, ich finde eigentlich den Beruf nach wie vor so toll, ich möchte nicht unbedingt aufhören. Ich sehe das auch bei einzelnen Kollegen. Was ist denn so toll? Oder warum können wir in diesem Journalismusberuf manchmal so schwer davon lassen?
Ich glaube, es ist echt das Interesse an Neuem. Wir arbeiten ja nicht körperlich, wie jemand, der auf dem Bau schon mit 50 spürt, dass ihm alles wehtut. Wir sind in dem Sinn privilegiert. Wir haben einen Muskel, den wir müssen pflegen müssen. Das ist das Hirn. Und ich glaube einfach, alt werden heutzutage hat völlig einen anderen Aspekt oder Hintergrund als früher. Und man kann auch mit 90 noch grossartige geistige Leistungen vollbringen. Ich war kürzlich an einem Konzert mit dem Herrn Blomstedt, Dirigent, 92. Ein bisschen langsam, fang unten raus, im Chassis, aber grossartig als Künstler, als Interpret, als jemand, der aus einer Bruckner-Sinfonie etwas völlig Neues macht, wo 1,5 Stunden geht, eine der längsten Sinfonien, und man ist gefesselt von so einer Person. Und ich glaube, zurück jetzt zum Interesse, geht ja nicht verloren und ich hoffe einfach, dass das Hirn noch möglichst lang funktioniert.
Und man sieht Sie jetzt eben, das ist eine von den Tätigkeiten, die Sie eben weitermachen, weil es eben so ein schöner Job ist auch. Am nächsten Wochenende, am Sonntag im Kulturhaus Hebsen, was kann man sich darunter vorstellen, wenn der Rest am Sonntagmorgen dort ist?
Also es ist eigentlich der Ersatz vom Kirchgang. Eine Inspiration, wo wir 4 bis maximal 5 Leute verschiedenster Art, Berühmtheiten und Nicht-Berühmte, befragen und über das Leben lassen erzählen. Und ich mache das zusammen mit dem Phil Dankner. Phil Dankner ist wirklich so mein Buddy, wo hilft, auch musikalisch immer wieder Zeichen zu setzen. Und so haben wir auch jeweils musikalische Gäste. Also etwas ganz Tolles und ich freue mich riesig auf diesen Auftritt.
Wunderbar, dann sehen wir Sie also am nächsten Wochenende in Basel. Vielen herzlichen Dank, Kurt Eschbacher und Markus Wiest von der Basler Zeitung. Das war «Los einmal», der Podcast von der Basler Zeitung, wo man nie nur aus Langeweile hört. Jeden zweiten Freitag neu auf baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sind wir dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu «Los einmal» via E-Mail an podcast@baz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits gute Zeit und viel Gefreut.